herzlich willkommen beim Lichtbringer Podcast. So schön, dass du heute wieder dabei bist. Nimm einen tiefen Atemzug und entspann dich in die Energie. Herzlich willkommen in einer sehr speziellen Folge heute mit einem Gast, der wahrscheinlich schon einige von euch kennen, denn sie ist ein bekanntes Gesicht in der Szene. Ich würde sogar behaupten, eine der bekanntesten Medien in der Schweiz, was schon sehr viele Jahre mit seinem Wirken schon sehr viel Positives erreicht hat, Menschen berührt hat und die Brücke schlägt zwischen der geistigen Welt, der außersinnlichen Wahrnehmung und Spiritualität mit Bodenhaftung. Und gerade diese Kombination sehe ich persönlich relativ wenig, ehrlich gesagt, in der spirituellen Szene. Ihr wisst es, Anbindung nach oben verwurzelt, nach unten, sage ich immer, verbunden mit der Erde. Und dabei noch genug Humor und Menschlichkeit. Das ist das, was mir als erstes in den Sinn kommt, wenn ich mit diese Person spreche, wenn ich an sie denke. Und sie hat wirklich viele Bestsellerbücher geschrieben, hat Tourneen in ganz Europa gehabt, über mehrere Jahre, hat die größten Online-Kongresse mitgestaltet, war von denen, die ich organisiert hatte, den größten in Europa, Flow Summit, war oftmals unter den Top 10 von über 100 Speakern. Also wirklich jemand, dem es lohnt, sich zuzuhören. Und ohne das jetzt noch viel länger zu machen, die Introduction. Herzlich willkommen, Pascal Fockelhuber.
Hallo Jan, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Und wir hatten auch schon das Privileg, öfters zusammenzuarbeiten, Pascal. Wir haben Online-Kurse gedreht zu verschiedensten Themen tatsächlich. Und heute haben wir uns ein Thema rausgesucht, was, glaube ich, sehr viele sehr interessiert. Denn unter anderem geht es um das Aura. Lesen, Aura sehen. Erstmal die Einstiegsfrage, was ist eigentlich eine Aura und ist das wirklich für jeden möglich?
Also ist eine komplexe Frage. Also ich probiere es immer so einfach wie möglich zu erklären. Die Aura ist eigentlich das Energiefeld um unseren Körper herum. So. Und da drin, viele kennen auch die Chakren zum Beispiel. Also aus den Chakras kommt dann die Energie und fließt dann ins Aurasystem. Und wenn man die eben wahrnehmen kann, die Aura, dann zeigt sich das eben in Farbe zum Beispiel. Und ja, die Aura hat auch verschiedene Schichten. Und jede Schicht hat so ein bisschen eine andere Aufgabe. Man kann sich das so ein bisschen vereinfacht vorstellen, wie so bei einer Zwiebel, wo man so die Schichten quasi sehen kann. Es ist aber wirklich eben so, dass auch in der Aura die Schichten dann auch miteinander verknoten sozusagen. Also es ist nicht ganz so getrennt wie bei einer Zwiebel. Und und jede Farbe kann halt dann eben, wenn man die Aura lesen kann, kann man halt eben dann zum Beispiel auch erkennen, wo jemand blockiert ist. Also sei es jetzt zum Beispiel auf der körperlichen Ebene oder auch auf der psychischen Ebene oder auch warum zum Beispiel in einer Beziehung der Partner gar nicht zu dieser Person auch energetisch passen kann. Oder wenn man jetzt berufliche Themen hat, also man kann eigentlich so ziemlich alles rauslesen aus der Aura. Ich sage aber auch immer so, die Aura ist so der größte Mythos für ganz viele und auch in der spirituellen Szene herrschen da doch sehr viele Mythen und vieles, was unter Aura lesen so erzählt wird, ist dann für mich auch nicht wirklich klassisches Aura-Lesen. Also ist mal so.
Was würdest du sagen, sind einige dieser größten Mythen?
Also ich glaube, einer der größten Mythen ist bestimmt, man kann Risse und Löcher haben in der Aura. Das ist so ein ganz beliebter Mythos in der ESO-Szene, sage ich da immer, wo natürlich die Löcher sehen, auch immer dann das Heilmittel dazu haben, das natürlich dann extra kostet, das muss man natürlich aber man muss einfach sehen, es ist gar nicht möglich, ein Loch oder einen Riss zu haben, weil wenn wir jetzt schauen, die Aura ist eben das Energiefeld und Energie ist weder auflösbar noch zerstörbar. Und dadurch kann man auch keine Löcher und keine Risse haben. Was aber ist, ich möchte jetzt auch, wenn ich die so ein bisschen angreife, auch wieder ein bisschen quasi in Schutz nehmen, weil wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eine Muskelverspannung habe am Nacken, ja, dann schwingt die Energie beim Nacken nicht ganz so schnell. Also die Schwingung wird langsamer und dadurch auch dunkler, wenn wir es jetzt so benennen wollen. Also man kann das so wie einen dunklen Schatten oder kann sogar dunkelgrau oder schwarze Züge nehmen. Also wir reden hier von einer ganz normalen Muskelverspannung. Ja, das kann jetzt aber bei für gewisse dann eben wie ein Loch aussehen oder wie ein Riss aussehen, weil natürlich dadurch, dass es weniger schnell schwingt, auch weniger Energie vorhanden ist. So. Aber in Wirklichkeit ist es kein Loch oder kein Riss, sondern es ist einfach halt eine Muskelverspannung. Und wenn man jetzt die mit einer Massage lösen würde oder auch mit einer Creme oder natürlich eben auch mit geistigem Heilen, würde sich das auflösen und dort auch die Energie wieder ins Fließen kommen. Also von dem her kann ich schon verstehen, dass jemand Löcher sieht. Nur ich finde immer so, wenn du in Aura-Reading gehst und ich sage, hey, du hast ein Loch in der Aura, dann hört sich das schon immer so ein bisschen angstmachend an, wie wenn man sagt, hey, ich sehe, du hast eine Nackenverspannung oder du hast hier einfach eine Blockade in deinem Energiefeld. Das finde ich ein großer Unterschied.
Mhm. Das ist gerade angesprochen, die Aura sehen, die Aura lesen in einem Reading. Was ich mir immer die Frage gestellt habe, ist, man nimmt dann ein Energiefeld wahr, sei das ein verspannter Nacken, sei das ein Solarplexus, der weniger Energie bekommt, sei das irgendwo etwas, wo man sieht, dass etwas in Disbalance. Wie sehr kommt nach dem Erfassen des Energiesystems oder des Zustandes, das jetzt gerade ist, die Interpretation ins Spiel von dem, der die Aura liest? Und wo ist da die vielleicht auch Gefahr, Dinge rein zu interpretieren, die vielleicht gar nicht so abgebildet sind?
Das ist eine gute Frage. Und jetzt müssen wir eben schon, das sind wir beim nächsten, eben, wie sieht jemand die Aura? Ja, also, weil vieles, was hier auf dem spirituellen Markt als Aura-Lesung angeboten wird, sind in Wirklichkeit, dass die das sensitiv lesen. Also das heißt, die Aura gar nicht, die Farben gar nicht wirklich mit den physischen Augen, und jetzt reden wir nicht über die Hellsinne, sondern mit den physischen Augen sehen. Also wenn jemand mit den physischen Augen die Aura sieht, ist es was ganz anderes, wie wenn jemand jetzt über die Intuition oder subjektiv hellsichtig, also die Farben in sich drin sieht oder sich das vorstellt. Also viele sagen ja zum Beispiel auch, ich kann auch über Fotos Aura sehen. Über Fotos kann man nicht Aura sehen. Also wirklich sehen im Außen. Man kann sie sensitiv lesen oder ich kann mir vorstellen, wie die Farben aussehen und kann die interpretieren. Aber das ist eine ganz andere Art Aura-Lesen wie wirklich traditionelles Aura-Lesen über die Farben. Und da ist zum Beispiel der Unterschied. Also wenn beides gelernt ist, möchte ich sagen, ist qualitativ beides genauso gut und genauso wertvoll. Aber jetzt ein blödes Beispiel. Wenn ich dich sehe und ich treffe auf dich und dann habe ich plötzlich so ein eigenartiges Gefühl. Also irgendetwas sagt mir, hey, bei Jan stimmt irgendwie was nicht. Also du löst mir kein gutes Gefühl aus. So. Dann ist es ja eigentlich subjektiv. Ich weiß aber gar nicht genau, was löst mir ein schlechtes Gefühl aus. Und dann erzählst du mir vielleicht rein theoretisch noch etwas und das löst mir noch ein schlechteres Gefühl aus. Aber ich kann das wie nicht interpretieren. Es ist einfach dieses Gefühl. Bei der Aura könnte ich dann zum Beispiel hinschauen. Also ich schaue deine Farben an und dann sehe ich, okay, Jan ist total gestresst. Und wenn du gestresst bist, was aber nichts mit mir zu tun hat, aber du bist gestresst, kann das mir aber ein ungutes Gefühl geben. Also ich hoffe, dass es verständlich ist. Beim ersten, wenn ich das nur so sensitiv wahrnehme, dann habe ich vielleicht das Gefühl, das hat mit mir zu tun. So. Aber wenn ich Aura sehe, schaue ich die Farben an und sage, nee, der Jan ist einfach total gestresst und diese Stressenergie löst bei mir ein ungutes Gefühl aus. Oder du erzählst mir etwas So, und wenn ich jetzt zum Beispiel orange Wolken sehe, also es ist dann einfach so, dann weiß ich, Jan lügt gerade. Okay? Wenn ich aber sehe, aber beim Ding könnte es auch sein, du erzählst mir was, du löst mir ein ungutes Gefühl aus und ich weiß, habe dann das Gefühl, du lügst vielleicht. Aber beim Aura sehen kann ich dann eben auch erkennen, ah, okay, gibt's orange Wolken, also das ist klar Lügen, oder gibt's so wie violette Wellen, dann weiß ich zum Beispiel, das, was mir Jan gerade erzählt, das entspricht der Wahrheit, aber er baut das noch aus, ja, also er macht's mit der Fantasie noch größer oder er schmückt das noch aus. Also es ist nicht wirklich Lügen, aber es ist so ein bisschen besser darstellen, als es ist. Beim subjektiven, also beim sensitiven Wahrnehmen habe ich einfach nur dieses ungute Gefühl. Beim Aura sehen sehe ich halt wirklich die Farben und ich sage immer, die Farben können nicht lügen. Aber man muss es gelernt haben. Also, und das ist eigentlich das Schwierigste. Ich sage immer so, die meisten denken, das Aura sehen zu lernen ist schwierig. So, das ist schon, also, die ersten Schichten kann man relativ schnell sehen. So, aber bis man alle Farben geht, da braucht schon ein bisschen Training. Aber dann wirklich eben die Farben zu verstehen, die Kombinationen. Also, dass man wirklich eben sagt, okay, wenn diese Farbkombination auftaucht, kann nur das oder das sein. Das ist wirklich jahrelanges Training und sonst kann es eben wirklich auch gefährlich sein. Das sieht man zum Beispiel, dass wenn ich so zum Beispiel sage, ja, ich kann Aura sehen, kommen ganz viele Spirituelle und sagen, ah, habe ich Violett in meiner Aura, weil sie irgendwo gelesen haben, dass das ja besonders spirituell ist. Und da sage ich immer, ja, warum möchtest du wissen, ob du Depressionen hast? Weil je nach Violett, also Violett kann wirklich sein, okay, ist sehr offen, so, also der hat sehr gute Antennen quasi in die geistige Welt. Oder es kann aber auch bedeuten, das ist ein Fanatiker, also jemand, der fanatischen Glauben hat, hat sehr viel Violett in der Aura. Oder eben Menschen, die depressiv sind, haben auch Violett. Oder diese Indigo-Kinder, die man oft hört, das ist eigentlich, also immer wenn die Eltern so sagen, naja, ich habe ein Indigo-Kind, sage ich immer so, ja, auratechnisch ist das nichts, worauf ich stolz wäre. Weil es ist eine unbefreite Farbe. Es ist dunkles Rot und dunkles Violett. Und das heißt, es ist dunkles Rot zum Beispiel bedeutet oft eben, kann mit Energie, also die Energieimpulse nicht kontrollieren. Deswegen sind das oft auch Kinder, die so Aggressionsanfälle bekommen, rumschreien, laut sind oder auch Hass gegen außen oder gegen sich selbst haben. Und dunkles Blau bedeutet immer eine blockierte Energie, auch oft in der Kommunikation, also nicht in Austausch gehen mit anderen, sich unverstanden fühlen und so weiter. Und wenn man jetzt so Indigo-Bücher liest, dann wird das so toll spirituell verpackt, aber eigentlich, wenn ich jetzt als Vater das bei meinem Sohn sehe, würde ich eher schauen, dass er diese Themen lösen kann und nicht da noch sagen, ja, er ist halt so, weil Indigo-Kind so. Also da muss man eben dann auch schauen, eine Farbe hat nicht immer nur eine Bedeutung und das ist halt ist ziemlich komplex, aber wenn man gut lesen kann man schon sehr viel drauf lesen, aber ich sage immer, am Ende habe ich meinen Schülern immer gesagt, am Ende hat der Klient immer recht. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, na, ich sehe von deinem Aura-System her, du hast ganz große Schwierigkeiten in der Beziehung, jetzt so würde ich das auch in der Form nie sagen, aber so und der Klient würde sagen, nein, dann würde ich auch sagen, okay, gut, dann habe ich mich geirrt. So, weil am Ende finde ich immer, Seriosität beginnt da, dass der Klient das besser weiß oder vielleicht da auch nicht hinschauen möchte. Oder die Frage ist immer, was schaue ich als Problem in einer Beziehung an und was empfindet die Person als Problem in einer Beziehung? Das sind oft ja zwei Welten, ja, was für den einen okay ist und was für den anderen vielleicht nicht okay ist. Also das finde ich eher das Schwierige.
Ja, danke für diese ausführliche Beschreibung. Ich versuche es mal ein bisschen auch noch in meinen Worten zusammenzufassen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der sensitiven Beratung oder Aura-Sehen, wo viel über das Gefühl geht, über die Sensitivität und da ist die Herausforderung, was ist meins und was ist deins? und genau. dort nichts rein zu interpretieren. Beim Aura-Sehen ist es tatsächlich, Farben lügen nicht, man kann deutlich erkennen, die ersten Schichten gut und die nächsten braucht wirklich jahrelang Übung, damit man die Facetten und die Finessen auseinanderhalten kann. Und ich weiß von dir, Pascal, dass du über das Arthur Findlay College jahrelang sehr tief gegangen bist in der Schulung von deiner außersinnlichen Wahrnehmung. Ist das heutzutage eben überhaupt möglich, in diese Tiefe zu kommen, ohne sich so intensiv damit zu befassen? Und ein Beispiel möchte ich noch mit reinbringen, was ich selber erlebt habe. Meine Tante, noch nie ein spirituelles Buch gelesen, kein Seminar besucht, aber vom Typ her, jemand, der anscheinend solche Potenziale in sich hat. Mein Vater, jedes spirituelle Buch gelesen, jedes Seminar besucht, hat einen Atemtherapeuten zu uns nach Hause geholt. Wir hatten zusammen in der ganzen Familie eine Atemsession. Meine Tante ist wie in einen Strudel reingekommen, energetisch und auch farblich. Und ab dem Tag kann sie Aura sehen, an- und ausschalten, bei Tieren und bei Menschen. Und mein Vater natürlich eifersüchtig und ich habe mich gefragt, ja krass. Also das eine ist jetzt, es wurde vielleicht bei ihr das Potenzial freigeschalten. Ist das sehr selten oder kommt das mal vor? Das zweite ist, wie lese ich es dann natürlich, weil da hat sie keine Ausbildung, da darf man, wie du schon gesagt hast, mit Vorsicht zu betrachten. Also eigentlich im Prinzip die Frage, geht das überhaupt, ohne sich so stark darin sich zu schulen?
Also jetzt mal zu deiner Tante. Also ich muss ja selber sagen, ich habe ja als Kind Geistführer sehr klar gesehen und Verstorbene sehr klar gesehen. Von der Aura habe ich nur so den immer um die Menschen einen hellen Kranz gesehen. So, ich habe keine Farben gesehen. Und ich weiß noch, ich war glaube ich so 14 oder 15, als ich so ein Buch bekommen habe, das hieß irgendwie Das dritte Auge öffnen von Harald Westbecher. Und da ging es eben darum, wie man Aura sehen lernen konnte. Und ich wollte das unbedingt lernen. So, also ich wollte die Farben sehen. So, und meine Mutter, die auch so eigentlich eher so tiefenentspannt war, offen für das Ganze und hat dann so erklärt, ja, wie geht das? Und dann habe ich es ihr erklärt und die hat sofort, glaube ich, 3 oder 4 Farben gesehen. So, mir ist es nicht möglich gewesen. Also ich musste auch zuerst, also ich habe hart Aura-Farben, bis ich alle Farben gesehen habe, habe ich 3,5 Jahre trainiert. So, also auch vielleicht für die, die jetzt nicht das Glück haben wie deine Tante, so dass es so geöffnet wird. Diese spontanen Öffnungen, die kann es geben, weil wir müssen sehen, dass Aura sehen, und das ist eben jetzt auch vielleicht noch ein Mythos, das hat gar nichts mit Hellsehen zu tun, sondern es ist wirklich mit unserem physischen Auge. Eigentlich der Trick ist, ich lerne, also wenn man mich live sieht, sieht man zum Beispiel sofort, ob ich die Aura anschaue. Ist nämlich dann, wenn ich jemanden anschaue und dann werden meine Pupillen ganz groß. Und durch das, dass ich blaue Augen habe, sieht man das bei mir relativ groß, weil die Pupillen dann überdurchschnittlich groß werden. So, also wenn man mich kennt und jetzt den Trick weiß, dann sieht man sofort, ob ich Auras anschaue oder ob ich normal schaue. Und das ist eigentlich das, was wir lernen müssen, ist eben dieses Auge wieder zu öffnen oder die Pupille zu öffnen. Und durch das kommt mehr Licht und hinten werden quasi mehr Farbstäbchen aktiviert, jetzt so vereinfacht erklärt. Und das ist eigentlich das, was das Auge schon natürlich macht. Wenn es hell wird, geht es zu. Deswegen auch Aura sehen lernen oder draußen, wenn es hell ist und Sonnenlicht, ist nicht so ideal fürs Auge. So, und das kann man halt wirklich eben lernen. Und das hat aber nichts mit Hellsehen zu tun. Das verwechseln ganz viele. Hellsehen ist eher dann wieder innere Bilder sehen oder dann im Außen Geistwesen sehen. Aber die Aura zu sehen ist eigentlich etwas, was mit dem physischen Auge passiert. Deswegen kann es auch wirklich jeder lernen. Das Einzige ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine sehr starke also wenn jemand blind ist, dann kann er natürlich nicht mit dem physischen Auge außen Aura sehen lernen. Er könnte dann eben aber wieder auf Subjektive ausweichen. So. Und jetzt, was wahrscheinlich bei deiner Tante passiert ist, das ist nämlich oft so, gerade bei Menschen, das habe ich auch bei meinen Seminaren schon erlebt, oft wenn Männer mitgeschleppt werden von ihren Frauen, gar nicht den Druck haben, jetzt etwas sehen zu wollen oder irgendwie was. Die sind dann viel entspannter. Und jetzt war deine Tante wahrscheinlich auch durch die Atemtechnik total entspannt, hat aber auch nichts erwartet. Und durch das hat sich auch das Auge wahrscheinlich entspannt. Und ich vermute mal, dass jetzt auch vielleicht auch ein bisschen noch abgedunkelt war oder einfach nicht so helles Sonnenlicht oder nicht gerade Licht voll grell gebrannt hat. Und durch das hat sich auch das Auge entspannt. So. Mhm. Und durch das hat die plötzlich Auras gesehen. Und das Krasse ist ja, wenn man es ja einmal mal sieht, das Auge wie gelernt hat, dass diese Fähigkeit habe ich, dann kann man das eben immer wieder einschalten. Der Trick ist nur, bis man dahin kommt und dann manchmal je nach Auge auch, also bis ich zum Beispiel dunkle Blautöne und Rottöne gesehen habe, da habe ich am längsten gebraucht. So grün, gelb, orange, das habe ich alles sehr schnell gesehen. So, und das ist mal das eine. Und dann, wenn man das kann, kann man das eben wirklich eigentlich wie die Pupille scharf stellen oder eben entspannen. So, also kann man eben so dieses Ein- und Ausschalten. Das kann jeder am Ende lernen. Und dann ist ja auch das, was viele immer sagen, ich sage immer, man soll eine gute Ausbildung machen. Da sagen eben immer ganz viele, naja, du sagst, du bist von Kind auf hellsichtig gewesen, für was braucht es eine Ausbildung? Und dann sage ich immer so, naja, das eine ist, was ich früher auch alles als Realität angeschaut habe, musste ich dann auch mit dem Laufe meiner Ausbildung auch zugeben, dass ein Teil real war, dass aber auch ein großer Teil Einbildung war. Und auch eben das Schwierige ist, ohne Ausbildung, also ich sage mal, ein Stanset ist mal das eine, was man auch lernt, sehr viel Theorie. Und ich rede jetzt auch so vom alten Stanset, weil heute ist Stanset, sind ja ganz viele, plötzlich alle in England ausgebildet, die so in diesem medialen Kontext sind. Aber in Stanset gehen viele in diese Swiss Week oder German Week, das ist mal so eine Woche, also es hat nichts mit diesen Ausbildungen zu tun, das ist auch ein ganz großer Unterschied. Und dann ist mal zu lernen, erstens mal, wann zum Beispiel, also was wir als erstes gelernt haben, ist die Psyche von einem Klienten anzuschauen. Also zu schauen zum Beispiel, sind da Selbstmordgedanken da, sind das ja jetzt gerade bei Jenseitskontakten. Und da man zum Beispiel Aura sehen, muss man gut Aura sehen kann, dann kann man nämlich erkennen, ob jemand zum Beispiel stark depressiv ist. Und zwar muss man das einfach wissen, um zu schauen, inwiefern darf ich einen Jenseitskontakt geben. Weil wenn jemand zum Beispiel suizidale Gedanken hat und stark depressiv ist und jetzt mache ich einen Jenseitskontakt zum Beispiel zum verstorbenen Sohn und sage, hey, dem geht's gut und das ist so schön in der geistigen Welt, dann könnte ich ja die Mutter noch auf die Idee bringen, sich selbst das Leben zu nehmen, damit sie wieder mit ihrem Kind zusammen ist, weil ja da alles so schön ist. Und das sind zum Beispiel Sachen, was wir halt in Stansets auch gelernt haben, oder der wichtigste Teil auch zu erkennen, was darf ich jemandem sagen, wie darf ich es jemandem sagen, oder eben auch so das Lernen, die Psyche zu lesen. Auch wenn wir das schulmedizinisch nicht dürfen, also wir dürfen nicht darüber Auskunft geben, aber es geht einfach darum, wie weit oder was darf ich erzählen, was die Psyche auch verträgt. Und durchs Training hatten wir halt eben auch immer so diese Beweismedialität. Also eben, man durfte nicht dann irgendwie sagen, irgendein Außerirdischer erzählt mir das und das oder so und so, sondern es musste immer belegbar sein, es musste beweisbar sein. Und das ist halt bei der Aura auch das Coole, auch fürs Training. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, naja, ich sehe, du hast eine blockierte berufliche Energie, dann weißt du, ob du beruflich gerade blockiert bist oder nicht. Also du kannst es immer bejahen oder verneinen. Oder wenn man sagt, naja, man sieht im beruflichen Feld drin zum Beispiel, dass du einen sehr kopflastigen Job machst, aber deine Farben, du wärst eher eigentlich ein kreativer oder du hast heilerische Farben, dann weißt du, ob du, keine Ahnung, Buchhalter bist oder ob du Lehrer bist und ob aber dein Wunsch eher ist, keine Ahnung, was Heilerisches zu machen. Also du kannst die Dinge halt einfach bestätigen und das finde ich eigentlich auch das Faszinierende daran, dass man, und auch im Alltag, man kann halt Aura sehen. Also ich werde immer gefragt von allem, also vom verstorbenen Sehen, vom Geistführer und vom Aura-Sehen, was ich am meisten benutze. Und das ist definitiv das Aura-Lesen. Weil ich eigentlich gebe es zu, immer wenn ich mit Menschen zu tun habe, Oft so lese ich die Aura mit, so, um einfach auch ja, tiefer zu schauen oder so.
Danke, sehr interessant, wie du das alles beschreibst. Das heißt, erstmal ist es auch ein Öffnen, dass man mehr Informationen wahrnimmt. Der zweite Schritt ist aber, wie gehe ich mit den Informationen um? Heißt, was löst sie mir aus? Wie interpretiere ich es? Aber auch, wie kommuniziere ich es dann mit dem anderen?
Ja.
Da zu wissen, wie reagiert die Psyche des Gegenübers und so weiter. Und das, was du auch immer jetzt mit aufgegriffen hast, war das Thema auch Heilung. Und ich würde das jetzt mal so mit reinnehmen im Sinne von, kann Aurasehen auch so eine Grundlage bilden? Ich habe mehr Informationen, auch über meinen Sehsinn. Vielleicht kommen innere Bilder und Hellsicht dazu, aber erstmal über das physische Auge. Kann mir das helfen bei meiner Heilarbeit? Und wenn ja, wie? Magst du da noch etwas dazu sagen?
Ja, also ja, kann irgendwie sehr helfen. Und irgendwie auch, ja, es ist noch spannend, weil zum Beispiel, ich weiß noch, als ich dann in Stansted war oder als ich in die Ausbildung kam, da konnte ich schon ziemlich gut Aura lesen. So, weil ich das eben vorher mir selber beigebracht habe. Ich war vorher auch noch irgendwann so einer verrückten internationalen Aura-Schule, die gibt's heute gar nicht mehr. So. Es war crazy, aber ich habe da sehr viel auch übers Aura-Lesen gelernt. So, deswegen habe ich da auch viel Gutes rausgezogen. Aber was mir dann geholfen hat, ich habe ja in Stansted dann auch noch From the Trance Healing, also mit in Trance heilen, eine Weiterbildung gemacht. Und auch so natürlich bin ich immer wieder mit Handauflegen in Berührung gekommen und so weiter. Und mit verschiedenen Techniken. Und für mich war halt immer faszinierend, ich war ein angenehmer Schüler, weil ich war sehr diszipliniert. Aber ich habe eigentlich nie einem Lehrer geglaubt. Also wenn ein Lehrer mir gesagt hat, das ist eine super tolle Technik, und ich im Aurafeld zum Beispiel, das ist halt das Tolle, wenn zum Beispiel jemand Hände auflegt oder eine Heilmeditation macht oder was auch immer in Form von Heilen geht, dann muss das immer eine Wirkung sofort aufs Aurafeld haben. Sonst ist diese Technik wirkungslos, weil die Heilung, genauso wie die Krankheit, entsteht ja in unserem Energiefeld. Also jede Disharmonie in unserem Aurafeld manifestiert sich irgendwann in unserem körperlichen Feld, wenn wir es nicht vorher auflösen. Und von dem her ist es halt für mich spannend gewesen. Ich habe ja auch noch einen Online-Kurs gemacht über Selbstheilung. Und da habe ich dann auch alle Techniken reingenommen, wo ich halt immer gesehen habe, die wirken. Also du siehst halt sofort, das wirkt. Und das Coole ist eben beim Aura-Sehen, es ist ein bisschen schwieriger, aber es ist möglich, über den Spiegel seine eigene Aura zu sehen. So, und das ist halt eben auch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Heilmeditation mache oder auch wenn ich jetzt für andere Meditationen aufgenommen habe, dann habe ich immer geschaut zum Beispiel, wie sieht mein Aurafeld aus? Okay, das sieht so und so aus. Jetzt mache ich die Meditation und dann schaue ich, was hat sich verändert. Also ich habe immer sofort die Wirkung gesehen. Und das ist natürlich, habe ich auch gemerkt, wenn ich dann bei meinen eigenen Meditationen gemerkt habe, boah, irgendwie die Wirkung ist nicht da. Dann habe ich dann meistens meinen Geistführer gefragt, was stimmt hier nicht oder was habe ich falsch gemacht. Das ist mir zum Beispiel auch schon aufgefallen. Früher habe ich so Musik genommen, also man kann so Meditationsmusik kaufen, ja, bezahlt man eine Lizenz, man kauft sich die Musik und die kann man dann unter seine Meditation legen. So, und ich habe dann manchmal gemerkt, wenn diese Musik eine falsche Frequenz hat, dann hat das keine heilerische Wirkung. So, und dann habe ich angefangen, mich mit Frequenzmusik noch auseinanderzusetzen. Also oft war es gar nicht, was ich gesprochen habe, sondern die Frequenz der Musik. So, oder eben auch, wenn ich selbst Heilung gemacht habe oder was mit dem Geist führe, habe ich gemerkt, es gibt Übungen, die haben null Wirkung aufs Energiesystem. Ja. Oder auch, wenn ich beim Physiotherapeuten bin oder wenn ich auch zum Geistheiler oder zum Schamanen, ich probiere ja auch viele Dinge aus, dann habe ich immer geschaut, wie sieht mein Energiefeld aus? Okay, wie sieht's nach der Behandlung aus? Und wenn ich gesehen habe, da hat's eine Wirkung gehabt, dann bin ich öfters dorthin gegangen. So. Und es hilft natürlich auch, wenn wir wissen ja, unser Verstand heilt mit. Und wenn ich eben schon sehe, hey, wow, das war krass, diese Meditation hat eine krasse Veränderung in mein Energiesystem gebracht, dann hilft das natürlich, ich sage immer, kommt der positive Placebo noch zusätzlich. Oder bei mir ist manchmal früher, als ich noch Einzelberatung gegeben habe, war auch spannend, dass wenn ich jemandem eine Heilbehandlung gegeben habe und du hast eigentlich nachher sofort im Aura-System gesehen, okay, da ist viel gegangen, die Chance, dass dem das geholfen hat oder dass der eine große Veränderung hat, ist sehr, sehr hoch. Und dann hast du aber manchmal auch Klienten gehabt, hast du gemerkt, ey, das wirkt nicht. Also ich komme da wie nicht dran. Und dann, je nachdem, hat man manchmal rausgefunden oder hat man gesehen, was die Blockade ist. Weil nicht immer ist die Technik schlecht. Und man kann sehr viel über das Aurafeld, so finde ich spannend. Ich finde so diese Aura-Chirurgen, ja, dieser so, finde ich eher manchmal schwierig, ja, weil man kann natürlich, weil man kann aus dem Energiefeld so jetzt nichts rausschneiden oder wegmachen. Aber natürlich, ich sage immer, wer heilt, der hat recht. Aber da ist halt vielleicht manchmal schon gut, wenn man die Aura sieht. Aber gerade so Meditation, du beschäftigst dich ja auch sehr stark mit Meditation. Also Meditation hat eine unglaubliche Wirkung eigentlich auf unsere Selbstheilung. Es ist aber natürlich oft kein Mittel, das von heute auf morgen geht. Deswegen ist es für viele dann, ja, wird's oft übersehen, sage ich immer.
Spannend. Auch hier wieder danke für diese vielen verschiedenen Aspekte, die immer in deinen Antworten drin sind. Dass Heilung das Aurasehen eine gute Grundlage sein kann. Auch zur eigenen Überprüfung, welche Methode wirkt denn bei mir oder bei anderen. Das finde ich super spannend, denn ich mache das auch nicht übers Aurasehen, sondern ich habe ein Ring, der mein Herzschlag genau trackt, wo ich genau sehe, wie es nach der Meditation, vor der Meditation, schlafe ich tiefer und so weiter. Andere Methoden, wo ich es sichtbar machen kann, für mein Auge und da zu experimentieren, was wirkt wirklich und nicht, was klingt nur toll. Und ich glaube, da hast du noch was anderes mit eingebracht. Vieles klingt halt toll in der Szene, auch Chirurgie als Beispiel. Aber auch da immer wieder zu hinterfragen, ja, geht es überhaupt, Chirurgie etwas rauszuschnipseln? Oder ist vielleicht einfach, dass es toll klingt. Aber wenn es manchmal toll klingt und es wirkt auch wirklich, wie du gesagt hast, wer heilt, hat recht, dann ist es vielleicht ja auch nicht per se was Schlechtes, sondern man darf immer bei sich schauen, wie nimmt man was raus. Und da möchte ich diese Frage anhängen. Ich habe dich nämlich schon erlebt auf Bühnen vor hunderten Menschen und jemand kommt mit akuten Schmerzen und du stehst dahinter, legst irgendwo eine Hand auf. Scheinbar passiert, also es ist unspektakulär von außen, aber im Innen passiert sehr viel. Und ich mag mich noch erinnern, eine Person, vielleicht wurde es ein bisschen warm, glaube ich, und dann war so, jetzt sind die Schmerzen weg. Und dann hat man richtig gesehen, die Person bewegt sich so und sucht die Schmerzen wieder. Und dann hast du so gesagt, such die Schmerzen nicht, die sind weg. So. Also, wie können wir diese Dynamik, die in uns denn noch da ist, so, das kann doch jetzt nicht einfach weg sein. Wie hat das jetzt funktioniert? Wie können wir das aushebeln, durchschauen? Und das Zweite, was ich mit reinnehmen möchte, ist, heilst du oder heilst die geistige Welt durch dich? Oder beides?
Das ist eine gute Frage. Also zum einen, wie können wir das auch? Ich glaube, es ist was völlig Natürliches. Ich weiß jetzt, ich habe ja früher oft eben so auf der Bühne manchmal so gezeigt, wie geistiges Heilen funktioniert und wie schnell das geht. Und da macht man einfach immer die Erfahrung, wenn die Menschen dann plötzlich Schmerzen haben, plötzlich ist es weg, ist einfach das Natürlichste. Man sucht nach dem Schmerz. So. Und ich weiß ja, ich habe das selber erlebt in England. Ich habe früher so geistiges Heilen, ich fand das toll, hat mich aber nicht interessiert. Ich war auch noch sehr jung. Es war auch unspektakulär. Ich war schon immer jemand, der Verstorbene zu beschreiben und Aura lesen, das war immer halt mit Action verbunden und Heilen war immer so mit der Ruhe. Und ich habe einfach auch immer ein bisschen zu viel Energie. Da war das Heilen für mich immer schwierig. Aber ich hatte auch starke Rückenschmerzen und dann hat mir das auch ein Heiler an einem Abend so weggemacht. Und von da an fand ich das total faszinierend, auch so, dass eben dann diese Heildemonstrationen. Und ich habe aber auch den Schmerz nachher gesucht. Also es ist einfach sehr, sehr natürlich, weil man kann es gar nicht glauben. Vor allem, wenn man vielleicht über Monate oder über Jahre Schmerzen hat und plötzlich sind die weg. Oder wenn man auch so Augenkorrekturen macht. Also wenn Leute zum Beispiel nicht mehr gut sehen und plötzlich brauchen die Brille nicht mehr und können Dinge erkennen. Das ist für die natürlich fast schon ein kleines Wunder. Aber jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, und das finde ich eben auch mega spannend, macht der Heiler, also wie viel Einfluss hat der Heiler? Und ich sage immer, der Heiler, ich gehe immer davon aus, dass der gut ausgebildet ist, dass er ethisch korrekt ist und so weiter. So, die Hauptaufgabe macht immer die geistige Welt. Immer. So, aber ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe bei mir im Center, ganz früher hatte ich ein Center, wo auch verschiedene Heiler gearbeitet haben und so, und als ich schon selber keine Sitzung mehr gegeben habe, dann kam es immer mal wieder vor, da war zum Beispiel eine Klientin bei einer Therapeutin, hat gesagt, ja Pascal, das war so toll und ja, ich spüre auch, es geht mir noch besser, aber ja, ich wollte ja eigentlich zu dir kommen und ich spüre noch ganz leicht und so, und dann habe ich manchmal nur so gesagt, ja, zeig mal, nur meine Hand draufgelegt. Und die haben dann schon gesagt, ah, jetzt ist ganz gut. Ja. Und das ist etwas, was nicht zu unterschätzen ist, weil durch das, dass mich viele Menschen kennen, also wenn ich an meine Anfangszeit zurückerinnere, als mich noch niemand gekannt hat, als ich noch keine Bücher draußen hatte und so, dann hatte ich auch meine Erfolge. Aber es war viel schwieriger, jemanden auch davon zu überzeugen, dass geistiges Heilen zum Beispiel möglich ist. Und wenn ein Klient eben selber das für gar nicht unbedingt möglich hält, und man muss anschauen, ich habe meine ersten Beratungen vor über 25 Jahren gegeben, also so, da war das noch nicht so Mainstream-mäßig wie heute. So, mein Buch damals war das erste esoterische Buch, das es überhaupt in der Bestsellerliste geschafft hat. Heute ist ja laufend sind spirituelle Bücher in irgendwelchen Bestsellerlisten. Das gab es damals gar nicht. So, meine Bücher wurden in der ersten Zeit noch verboten. Also, so, das ist eine crazy Zeit gewesen. So. Und auf jeden Fall hatte ich da viel, viel mehr. Also muss ich auch dem Klienten die Sicherheit geben, weil das habe ich auch immer in der Aura gesehen. Wenn mir jemand nicht vertraut, wenn jemand einfach mir nicht vertraut, dann verschließt er sich auch. Und jetzt kann ich mit der geistigen Welt so viel zusammenarbeiten, wie ich will. Ich komme da nicht dran. So. Und heute, wenn ich eben mal so Heildemonstrationen mache, ich mache dann extra auch immer so, ich übertreibe das Ganze, sage, ah, ist überhaupt kein Problem, mach mal weg, komm, entspann dich. Und durch das, dass ich aber eben schon einen Namen habe, vertrauen mir die Leute viel mehr, sie öffnen sich viel mehr und lassen sich viel mehr fallen, als wenn das ein Kollege machen würde, der vielleicht in den letzten 10 Jahren 10.000 Behandlungen mehr gemacht hat wie ich und 15.000 Stunden mehr meditiert hat wie ich, aber er hat das Vertrauen noch nicht. Also das ist unglaublich faszinierend auch. Das habe ich früher auch gesehen. Ich war oft mit Patrick Petrazzoli ganz, ganz am Anfang seiner Zeit unterwegs und da hat er auch so diese Heildemonstrationen gehabt. Und da hat er aber dieses Vertrauen noch nicht so gehabt. Dann hat das noch nicht so funktioniert. Und wie mehr die Menschen auch ihm vertraut haben, umso mehr darf dann auch geschehen. Also wenn manchmal so gesagt wird, der Heiler ist nicht entscheidend, sage ich, ja, ich weiß, was man meint. Es spielt keine Rolle. Aber es ist doch auch entscheidend, weil wenn der Klient mir nicht vertraut oder wenn ich ihm unsympathisch bin. Ich habe immer den Menschen gesagt, ey, wenn ich euch unsympathisch bin, weil ich habe ja Ecken und Kanten, dann kommt auf keinen Fall irgendwie eine Einzelberatung, weil dann macht er zu. Ja, dann verschließt er sich und dann kann man noch so toll sein, man kommt nicht dran. Also ich glaube, dass heute eben bei mir bei so Demos schneller was passiert, hat auch damit zu tun, ich muss nicht mehr gegen ja, gegen das Misstrauen der Menschen ankämpfen. Also das merke ich immer wieder. Es macht es schon einfacher. Das muss ich auch zugeben.
Ja, auch das ein sehr wertvoller Aspekt, dass durch das Vertrauen auch eine größere Öffnung entsteht und dadurch auch mehr von den feinstofflichen Energien von der geistigen Welt auch uns oder den Klienten erreichen kann. Super, super schön, wie du das nochmal in deine Worte gefasst hast. Und ich glaube, das waren schon sehr, sehr viele wertvolle Impulse. Und du merkst auch in unserem Dialog, auch als Zuhörer, Zuhörerin, dass wir schauen immer wieder auf die Szene drauf und erlauben uns, unsere eigene Sicht daraus zu entwickeln. Und wenn alleine das für dich eine Inspiration ist, als Zuhörer, auch deine Sicht daraus zu entwickeln, auch nicht das, was wir jetzt gerade alles erzählt haben, so einfach nur als Wahrheit abzustempeln, sondern spannend, den Aspekt schaue ich mir mal selber an. Oder vielleicht sogar, ich schaue mal mir meine eigene Aura selber an oder lerne das, versuche das zu lernen. Dann hat da auch Pascal einen super Einstieg, wo man tatsächlich auch kostenfrei sich eintragen kann und lernen kann, die Aura auch zu sehen. Also finde ich super Möglichkeit. Und vielleicht möchtest du, Pascal, dazu auch noch was Kleines sagen. Für wen ist das gedacht?
Also wir haben eben jetzt bis Ende April läuft das so eine Aura-Challenge und das ist eigentlich für alle gedacht, die einfach mal Bock haben, das auszuprobieren. So, und das sind einfach so 7 Tage, man trägt sich ein, dann bekommt man ein E-Book und man bekommt dann über 7 Tage eine E-Mail-Begleitung und eine E-Book-Begleitung. Also man bekommt jeden Tag dann auch noch ein bisschen mehr von dem E-Book und dann kann man eben selber mal probieren, seine Aura zu sehen. Da wird auch eben wirklich, ich habe im Vorgespräch dir schon gesagt, Jan, es ist nicht nur einfach so, es wird wirklich auch die Technik verraten, kostenlos, wie man die Aura sehen kann. So, und da sind jetzt auch schon viele dabei und die ersten haben es auch schon geschafft. Und das ist sicherlich für alle, die einfach mal so ja das probieren wollen und jetzt auch sagen, ich möchte dafür kein Geld ausgeben, ist es bestimmt eine gute Möglichkeit.
Cool, vielen, vielen Dank dir für diese Möglichkeit und auch danke, dass du heute dir so viel Zeit genommen hast und so ehrlich Einblicke aus deinem Leben, aus deiner Perspektive, aus deinen Erfahrungen mit uns geteilt hast. Gibt es noch etwas, was du zum Schluss weitergeben möchtest in diesem Rahmen?
Vielleicht noch eben, man findet die Challenge auf meiner Webseite, einfach meinen Namen bei Google eingeben und dann kommt es auf der Startseite. Und ja, für alle, die zugehört haben, vielen Dank und vor allem auch so, probiert die Dinge aus. Also das finde ich immer das Spannende. Erzählen kann man mega viel und ich finde toll so Angebote wie so Podcasts und all die YouTube-Videos und was es so alles gibt. Aber probiert auch immer mal wieder Dinge aus, weil nur dann kann man eigentlich sagen, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Oder jemand hat ja für mich die Wahrheit erzählt oder nicht die Wahrheit erzählt. So, also ich bin immer so Fan davon, einfach die Dinge mal auszuprobieren und mal zu spüren, was ist stimmig für mich und was ist nicht stimmig für mich.
Danke auch für diesen Impuls. Ich werde das auch unter dem Podcast verlinken, den Einstieg in den Aura-Kurs. Und ja, in diesem Sinne danke ich sehr, dass ihr alle da wart. Ich danke dir, Pascal, und freue mich auf alles. Sehr gerne. Freue mich auf alles, was daraus entstehen wird. Und wer weiß, vielleicht habe ich nicht das letzte Mal gesprochen.
Danke.
In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal.